Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Unser Gast ist uns heute aus Griechenland zugeschaltet, aus Athen. Sie ist Harfenistin und Elektronikmusikerin und sie heißt Sissi Makropoulou oder Sissi Rada, je nachdem. Frau Makropoulou Rada, kann ich mir das aussuchen? Mit wem spreche ich denn gerade?
Ich bin Sissi immer, aber Sie können sich alles aussuchen, was Sie wollen, auf jeden Fall.
Aber Sie wechseln doch mit den beiden Namen ab.
Ja, ja. Naja, es kann ein bisschen schwierig sein, wenn man Klassik spielt und den Kollegen sagt, dass man auch elektronische Musik macht. Das kann man ein bisschen so skeptisch beurteilen. Und deswegen dachte ich, die schnelle Lösung wäre, wenn ich einen anderen Namen hätte, wenn ich elektronische Musik mache. Und das ist genau, was ich gemacht habe.
Also Makropoulou steht im Pass und Sissi Rada ist immer, wenn das Elektronische ins Spiel kommt. Sie ist heute unser Gast, Sissi Makropoulou, Sissi Rada. Wie das ist, mit zwei musikalischen Identitäten durchs Leben zu gehen, warum es ihr gerade die Harfe so angetan hat und warum eine Fingerverletzung gut für die Karriere sein kann. Dazu mehr in dieser Stunde. Wenn man auf die Homepage von Sissi Makropoulou schaut, kann man sie um ihren Arbeits- und Übungsraum durchaus beneiden. Da gibt es ein Foto. Die Harfe steht auf einer Terrasse mit Blick aufs Meer. Frau Makropoulou, üben Sie da?
Nein, leider nicht. Harfe und Meer, das klingt toll, das klingt toll. Ich übe aber in einem kleinen Raum, wo man kein Meer sehen kann, sodass man sich konzentriert üben kann.
Konzentriert ja. Üben, schönes Stichwort. Ich habe nämlich sofort gedacht, bei dem Blick, das ist ein Foto auf Ihrer Homepage, die Harfe auf einer großen Terrasse mit Blick auf Meer und Strand und Schiffe. Ich dachte, das lenkt vielleicht auch ab.
Und ja, genau.
Also üben tun Sie da nicht draußen. Die Harfe würde das wahrscheinlich gar nicht mögen, die frische Meeresluft, oder? Verstimmt sich dann.
Ja, das stimmt. So, obwohl ich das schon ein paar Male gemacht habe, aber mit ein bisschen schlechtes Gewissen. Tut nicht gut.
Es gibt dieses Musiker-Bonmot, die Harfenistin stimmt immer, die Harfe stimmt nie.
Ja.
Wie lange stimmen
Sie? Das kennen Sie, wow. Ja, das ist die Geschichte meines Lebens. Wir stimmen und dann stimmt's nie. Aber es hat auch eine Charme, dass man immer Mühe geben muss um etwas, das zeigt Liebe. Und ja, das ist gut.
Wie viele Seiten müssen Sie eigentlich aufeinander abstimmen?
46. Die 47. die stimmen wir nie. Weil die ist, ja, sie ist so klein und ja.
Harfe gilt als eines der schwierigsten Instrumente überhaupt. Ganz viele Saiten, ganz eng beieinander, kann man durchaus mal auf der falschen landen, ist eines der ältesten Instrumente der Menschheit. Der Bibelkönig David spielte die Harfe. Frau Makropoulou, jede Musikerin, jeder Musiker ist irgendwie verliebt ins eigene Instrument. Sonst kann man das im Prinzip auch sein lassen. Was lieben Sie am Klang dieses schwierigen, umständlichen, riesengroßen Instruments Harfe?
Naja, was kann man nicht daran lieben? Ich meine, Harfe sieht und gilt als ein schwieriges Instrument, aber meines Wissens, die Harfe ist ein Instrument, das jeder spielen kann und sogar schön, weil also einfach nur eine Saite zu zupfen, klingt schön und speziell auch und originell, weil man nicht so oft Harfe hört. Ja, und dann die Form. Die Harfe sieht so wahnsinnig schön aus. Ja, ich war sofort verliebt in das Instrument, aber auch gleichzeitig an dem Harfenspieler damals. Ich war 11 und wir waren mit unserer Schule in einer Musikschule und ein sehr charmanter Mann mit weißen Klamotten hat die Harfe gespielt und ich glaube, ich war gleichzeitig in beiden verliebt.
Weiße Klamotten. War es das Instrument, ja. Der Klang oder der Mann?
Der Mann.
Der hat sich dann im Instrument sozusagen verewigt, das Sie gewählt haben. Schöne Geschichte. So haben Sie die Harfe entdeckt als Kind.
Ja, genau. Meine Familie hat mir dann gesagt, dass meine Urgroßmutter, es war ihr Traum, Harfe zu spielen. Wegen des Krieges konnte sie keine Harfe lernen, aber es war immer ihr Wunsch. Und das finde ich sehr interessant, dass es als ob es in den Genen gibt, so einen Wunsch.
Was muss man mitbringen an Voraussetzungen, Frau Makropoulou, gerade für dieses Instrument? Was gehört dazu, eine gute Harfenistin zu werden?
Also wie bei allen Instrumenten muss man viel, viel üben. Und einerseits und dann ein gutes Verständnis zu Musik haben und ja, auch nicht so viel ausgehen, weil besonders wenn man Klassik spielen will, muss man sehr rigorös stundenlang üben, sodass man diese Fertigkeit entwickelt. Aber gleichzeitig muss man auch ausgehen, sodass man das Leben auslebt, weil dann ist das Spielen nicht so originell und man muss seine eigene Spielweise entwickeln. Und das lernt man nicht in einer Musikschule, nicht mal in einer Hochschule.
Dass sich die Persönlichkeit im Spiel wiederfindet, egal in welcher
Ja.
Musik. Dann
Ja.
hören wir Ihnen doch einfach mal zu, Frau Makropoulou. Das war Sissi Makropoulou an den 46, wie wir jetzt gelernt haben, 46 Saiten der Harfe. Was war das?
Das war der langsame Satz aus der vierten Sinfonie von Tschaikowski und das habe ich für Harfe arrangiert
Die
auf
ganze
der Klavier.
Sinfonie auf 46 Saiten gebracht?
Nein, 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 nur den langsamen Satz. Und ich habe natürlich erstmal von einer Klavierpartitur studiert. Es ist unmöglich, das Ganze auf der Harfe zu spielen. Und deswegen haben wir wir müssen viel editieren. Das heißt, besonders in diesem Moment, dieser Ausschnitt, das wir gerade gehört haben, ist in zweimal so aufgenommen worden. Ich habe erstmal die rechte Hand des Klaviers, Partiturs, gespielt und dann die linke. Aber auf der Harfe muss man das mit zwei Händen spielen, also sozusagen mit vier im Endeffekt.
Ich halte für uns fest, die vierte Sinfonie von Tschaikowski, der zweite, der langsame Satz, ein großes Sinfonieorchester, normalerweise an die 80 Leute, gespielt von einer oder zwei, einer Harfenistin auf zwei Spuren.
Ja, genau.
Sie bearbeiten viel, gibt es für Harfe nicht genug?
Ja, leider gibt es für Harfe nicht genug. Ja, weil viele sehen die Harfe als ein beängstigendes Instrument, besonders die Komponisten, sie denken, es ist sehr kompliziert, aber ja, eigentlich ist es wie ein Klavier und wenn die Harfenistinnen oder Harfenisten bereit sind und offen, dann können sie alles spielen mit Arrangements. Aber ja, deswegen leider haben wir ein begrenztes Programm.
Sissi Makropoulou, Harfenistin und Elektronikmusikerin. Sie hat eine gründliche Ausbildung am Instrument in Amsterdam, in Detmold und in Berlin genossen, viel geübt und irgendwann sich mal den Finger verletzt. Das ist immer sehr neuralgisch für eine Musikerin, ein großer Schreck. Sie hat es aber auf neue Wege geführt. Erzählen Sie es uns mal.
Ja, zu dieser Zeit in Amsterdam habe ich vielleicht 5 bis 6 Stunden am Tag geübt und plötzlich konnte ich nicht und ich wusste nicht, was ich mit meiner Zeit tun sollte. Und ich habe angefangen zu spielen mit diesem Software, heißt GarageBand. Es ist etwas sehr Einfaches. Alle MacBooks haben sowas drin. Und es ist so ein sehr einfaches Programm, womit man Musik machen kann, elektronische. Und ja, ich habe angefangen damit zu spielen und ganz viele Mashups gemacht. Und dann dachte ich, aber das macht mir Spaß. Und habe ich dann das als Fach in Universität so studiert und dann habe ich Logic gelernt und jetzt arbeite ich mit Ableton.
Das sind die Programme.
Genau.
Aber Sie haben letztlich auch den Klang der Harfe dann mit elektronischen Mitteln verfremdet und auf 3000 Jahre Harfenmusik noch mal ordentlich eins draufgesetzt durch das Elektronische, oder? Das verändert sich doch dann sehr, der Klang.
Ja, das ist richtig. Also die Harfe ist ein unerschöpftes, ist das richtig? Ein richtiges Wort?
Ein
Also ein ist
unerschöpfliches, aber unerschöpft ist auch gut.
unerschöpfliches, genau. Instrument. Nicht so viele Leute haben drauf experimentiert und deswegen kann man sehr einfach neue Klänge entdecken und fühlt man sich sehr, sehr reich, wenn man mit dem Instrument spielt und experimentiert. Und das habe ich gemacht, ja.
Es gibt viel zu entdecken im elektronischen Klangbereich. Andererseits, Frau Makropoulou, man sitzt da so vor einem, ich sag mal, Computerding. Ist das nicht unsinnlich im Vergleich mit einem realen Instrument? Das ist doch auch immer eine sinnliche Erfahrung, gerade mit einem Instrument wie Harfe, bei dem man mit Händen und Füßen Musik machen kann und dann Computer?
Ja, ich verstehe genau, was Sie meinen. Deswegen ist die Kombination perfekt, dass man auch ab und zu das Instrument spielen kann oder dass man auch singen kann, weil ein Laptop kann sehr mechanisch wirken. Aber es ist ja heutzutage ein Teil unseres Lebens. Manche Leute sitzen den ganzen Tag auf so einem Rechner und ich glaube, heutzutage fühlt sich ganz normal.
Ihr neuestes Album, so entstanden, Nano Diamond, aus dem wollen wir gleich auch was hören. Aber Nano Diamond, was bedeutet der Name?
Schwierige Frage. Also damals ließ ich ganz viel über die Weltall und Nano Diamond, wenn ich mich richtig erinnere, es ist so eine Explosion, die irgendwo im Weltall passiert und es ist etwas auf jeden Fall Kosmisches und ich mag das Wort klanglich und deswegen habe ich das benutzt. Aber ob es irgendwas im Inhalt der Musik zu tun hat, nee.
Auf diesem Album findet sich auch ein Beitrag des sehr, sehr berühmten Brian Eno, ein Musiker und Produzent, jemand, der die Gegenwartsmusik sehr weit fasst. Wie kommt er auf Ihr Album?
Wir waren auf Tour vor 2 Jahren mit dem Orchester von Currensis, wo ich sehr oft spiele, Musica Eterna. Und wir spielten in Paris. Wir hatten ein Projekt und Brian Eno war eingeladen. Der ist sehr eng mit unserem Maestro. Und wir hatten so ein Abendkonzert mit Improvisationsmusik und da spielte ich. Und ja, wir haben uns kennengelernt und direkt uns anbefreundet. Ich habe ein Interview von ihm genommen und ganz nebenbei, ohne das geplant zu haben, hat er mich gefragt, ob ich Keyboards spiele. Und ich glaube, damals wusste er nicht, dass ich elektronische Musik mache, weil ich sage das einfach halt nicht so oft, wenn ich mit Orchester spiele, weil manchmal es kann zu einem Nachteil werden und deswegen. Genau, und so spontan habe ich ein bisschen Keyboards gespielt und ich merkte, dass er aufnimmt und so ist diese Nummer geboren. Einfach so in seinem Studio habe ich Keyboards gespielt.
Ist ja eine Ehre, wenn er mitmacht, ne? Aber das Stück, das daraus entstanden ist, heißt 81948, Klammer auf, 200 OM69, Klammer zu. Das werde nicht nur ich nicht verstehen. Was ist das?
Ja, es gibt einen Grund für diesen Namen. Das ist eigentlich der Name eines Komets, das jetzt Brian Eno heißt. Also es wurde umbenannt. Brian Eno hat seinen Namen zu diesem Komet gegeben und deswegen dachte ich, es wäre so eine gute Idee. Keine Ahnung, aber es ist ein anderer Weg, um Brian Eno zu sagen in meinem Kopf.
Und von diesem Album Nano Diamonds von Sissi Rada, nicht Sissi Makropoulou, hören wir jetzt ein Stück Athena, so heißt das. Ihre Heimatstadt Athen, besingen Sie die? Sagen Sie uns doch ein paar Takte zu diesem Stück, was wir gleich hören.
Es ist ein Stück, das ich in der Periode der Krise geschrieben habe und die Lyrics erzählen von der Stadt, die, ja, sie sah sehr fremd für mich aus, weil man konnte merken, dass irgendwas los ist
Ich darf mal
und
einflechten, Sie sind während der
ja.
Pandemie zurückgekehrt nach Athen. Das müssen unsere Hörer, glaube ich, wissen.
Genau. Und ja, das ist sozusagen ein Lament für die Stadt Athen.
Das hören wir jetzt. Sissirada mit Athena.
Σαν και παιδιάδες θάλασσα είσαι ζεστή και πενθείς κι εσύ.
Unser Gast und seine Musik, das war Athena von und mit Sissirada, denn das war jetzt Sissirada, Frau Makoropoulou, oder?
Ja, genau.
Das war Sissirada. Wie haben Sie Ihre Stadt denn besungen? Wie würden Sie das charakterisieren, diese Musik?
Also es ist sehr anders als Berlin, auf jeden Fall. Athen ist nicht so aufrichtig. Athen ist nicht richtig, vielleicht würde ich sagen. Viele Sachen sind falsch, aber deswegen hat die Stadt diese unglaubliche Charme. Es riecht überall nach irgendetwas, sei es Blumen oder Meer oder weiß ich nicht. Das ist sehr lebendig für die Ästhetik, also für die verschiedenen
Sichtweisen vielleicht?
Sicht. Ja, genau. Danke. Manchmal brauche ich ein bisschen
Das
Hilfe.
macht gar nichts. Also wenn man hier im Moment im sturmzerzausten Deutschland aus dem Fenster guckt, dann würde man sich sofort sehnen nach den Farben von Athen, die Sie uns eben beschrieben haben. Daher stammen Sie, Frau Makropoulou, 1985 geboren, 36 Jahre jung, die Mutter Ärztin, der Vater Rechtsanwalt. Lag zu Hause irgendwie Musik in der Luft?
Ja, ganz viel und daran bin ich dankbar. Weil wenn man besonders Klassik als Profession macht, braucht man immer so eine Introduktion von entweder von der Familie oder von Freunden. Besonders wenn man in Athen aufwächst, ist die Verbindung zu Klassik schwierig. Man hört es nicht so oft auf Radio oder es gibt nicht so viele Konzerte, weil wir haben es nicht in unserer Tradition. Ja, ich war dankbar, dass mein Papa die Oper sehr liebte, der ist nicht mehr im Leben. Und er brachte mich, glaube ich, mit 3 in Balletts oder Orchesterkonzerte und so. Und deswegen kannte ich die Klassik von einem jungen Alter.
Mit 3? Da schläft
ja,
man doch
mit 3.
ein. Da schläft man doch ein im Publikum.
Na, meine Mama sagte immer eine Geschichte, dass einmal ist mein Papa eingeschlafen und ich habe zu ihm gesagt. Weil
also,
er zu laut war.
Das muss irgendwie der Kern der Musikerin sein, Sissi Makropoulou. Es war ein hartnäckiger Wunsch, Harfe zu spielen. Sie haben uns erzählt, Sie haben einen weiß gekleideten Mann gesehen mit 11 und waren bezaubert von dem Klang. Aber Sie mussten erst mal drauf warten, bis Sie durften. Wie kam das?
Ja, meine Mama las zu dieser Zeit ein Buch von irgendeinem Kinderpsychologen. Er sagte, dass es kommt sehr oft vor, dass Kinder irgendwelche komische Wünsche haben, weil sie entdecken natürlich das Leben und sie wissen nicht mit 11, was sie machen wollen. Und dieser Kinderpsychologe beratete die Eltern, dass sie ein Jahr mindestens abwarten müssen, um zu sehen, ob das Kind das ehrlich meint. Und es ist, was meine Mama gemacht hat.
Sie waren aber hartnäckig. Nach einem Jahr wollten Sie immer noch Harfe spielen.
Ja.
Es ist ein bezaubernder Klang, aber ich sag mal alle Nachteile. Es ist teuer, es ist schwer, es ist unhandlich. Eigentlich muss, wer Harfe lernen möchte, Papa und Mama gleich um den Kombi dazu bitten. Denn anders kriegt man sie ja gar nicht transportiert. Und sie steht auch nicht rum in Konzertsälen. Man kann sich nicht irgendwo an die Harfe setzen. Es ist, glaube ich, das umständlichste Instrument, was man erlernen kann.
Ja, ich würde zustimmen nur mit einem von diesen Punkten, mit diesem Punkt, dass man findet eine Harfe nicht in irgendeinem Konzertsaal. Also man kommt nicht so leicht an eine Harfe. Aber dass man die Harfe nicht leicht transportieren kann, ist nicht richtig. Also ich transportiere die allein mit meinem Auto. Also man muss nur ein großes Auto haben, aber ein normales Auto, ein Kombi. Also alle Harfen, also wir machen das.
Aber man braucht die
Ja.
Doppelanschaffung, nicht? Harfe und Auto, beides, damit man
Ja,
weiterkommt.
das stimmt. Ja, da haben Sie recht. Und ob das Instrument teuer ist, also man kann nur eine Harfe kaufen für das Leben lang. Ich weiß von anderen Instrumenten, dass man die sehr oft wechseln muss. Und ja, bei Harfe, wenn man eine gute Wahl macht, kann man ja ein Leben lang mit dieser Harfe bleiben.
Trotzdem war der Berufswunsch die Musik erst einmal nicht. Was wollten Sie machen?
Ja, ich sah, wie meine Lehrerin damals ihr Leben lebte und ich habe Angst gekriegt. Ich dachte, wenn das Leben einer Musikerin ist, dann vielen Dank, ich will nicht. Sie war immer sehr hektisch, sie wusste nicht, wann die Proben kommen und so. Aber ich glaube, jetzt im Nachhinein, es war einfach ein Charakterding. Aber ja, auf jeden Fall, ich ging in die Universität und ich habe Archäologie studiert, weil ich immer Interesse an Geschichte hatte und ich war auch eine gute Schülerin und deswegen dachte ich, wieso nicht? Es gibt auch dieses Schubladendenken, besonders in Griechenland, dass wenn man, ich glaube, in Deutschland ist es nicht so, wenn man nicht in eine Universität geht, dann ist man nicht so klug oder nicht so, wissen Sie, was ich meine, auf jeden Fall.
Ich glaube, ich spüre es. Aber ich meine, Archäologie liegt ja auch nahe, wenn man in Athen aufgewachsen ist, in der Nähe der antiken Stätten. Hatten Sie den Traum, ich sag mal, selbst zu buddeln? Ich meine, was da noch drin ist, dürfte ja für einige Archäologengenerationen noch reichen, um es auszugraben. Wollten Sie so richtig in die Erde und Altertümer ausgraben?
Das dachte ich, aber dann ging ich in die Universität und das gefiel mir auch nicht. Ich glaube, ich dachte, es ist wie in Amerika, dass das College Life so cool ist und dass die Professoren so toll sind, aber in diesem Fall war es nicht so. Aber ich glaube, unterbewusst
Unterbewusst.
wusste ich einfach Musik studieren und eine sehr gute Freundin von mir studierte damals in London Cello und sie hat mir davon gesprochen, wie toll es ist. Und ich habe mich dann mit 21 entschieden, dann Musik aber im Ausland zu studieren, weil ich, ja,
Und dann sehr
und es war eine gute
ausgiebig.
Wahl.
Und dann sehr ausgiebig an guten Konservatorien in Amsterdam und dann in Detmold, so beschaulich, dass man wahrscheinlich wirklich nur üben kann. Und dann in Berlin an der Hochschule der Künste. In Berlin haben Sie dann 11 Jahre gelebt und sind nach diesen Wanderjahren fern von Athen jetzt zu Pandemiezeiten wieder, ja, soll ich sagen, nach Hause gekommen oder lieber nicht?
Lieber nicht. Ich frage mich sehr oft, wo für mich das Hause ist, das Zuhause ist, aber ich kann das nicht beantworten. Ich fühle mich in allen Städten irgendwie gleich allein und gleichzeitig gut, wenn ich Musik machen kann oder wenn ich Freunde habe. Ja, und wenn eine Harfe da ist und mein Laptop, ich glaube, ich kann überall gut fühlen, aber nein, ich bin nicht zu Hause, nee.
Aber es war auch verbunden mit der Corona-Situation, dass halt so viel wegbrach bei Ihnen, wie für viele andere freiberufliche Musiker auch. Gab da die Pandemie letztlich ja den Rest, den Ausschlag?
Ja, es war und ist immer noch ein bisschen schwierig, weil viele Konzerte, die werden immer noch gecancelt und man hat stets dieses Gefühl, dass man nichts planen kann. Aber im Endeffekt glaube ich, dass wir durch diese ganze Prozedur, wir haben etwas, also zumindest ich, etwas Neues gelernt. Ich habe gelernt, den Gegenwart zu schätzen. Und das hatte ich zum Beispiel vorher nicht, weil ich so minutiös mein Programm eingeplant habe und den Tag und die Jahre, die kommen und so. Und ja, ich glaube, das ist etwas, das wir jetzt gelernt haben, den Moment einfach zu genießen oder nicht zu genießen, aber einfach für heute zu leben.
Unser Gast, Sissi Rada, ist uns aus Athen zugeschaltet und heute lebt sie quasi am Strand, wo man gut surfen kann, Frau Rada, Frau Makropoulou.
Ja, man kann hier sehr gut windsurfen und ja, das ist einer der Gründe, dass ich zurück bin, weil ich, ja, wenn man nicht arbeiten kann, was sollte man machen? Windsurfen.
So einfach ist das. Ich stelle es mir so vor und vielleicht liege ich da auch komplett falsch, aber gibt das gehörig Selbstvertrauen, wenn man die Wellen reiten kann? Also Selbstvertrauen für alles?
Auf jeden Fall. Es ist ein Kampf und diesen Kampf brauchen wir alle und jeder sucht diesen Kampf in verschiedenen Orten. Es gibt viele, die diesen Kampf in Social Media suchen und die oder in Politik, die wollen in einer Partei gehören und mit den anderen Partei zu kämpfen. Ich habe meinen Kampf in Windsurfen gefunden oder auch in Sports, in hartnäckigen Sportarten, weil das bekommt man, wenn man irgendwas Schwieriges tut.
Als Ausgleich zur Musik oder auch als Hilfe, so eine Situation wie Corona, wo so viel für sie auch weggebrochen ist, zu überwinden?
Man braucht das prinzipiell in jeder Situation, auch wenn wir keine Corona hätten. Es ist so ein Archetyp, dass alle Menschen brauchen Kampf. Und es ist gut, wenn wir das in Sportarten finden, weil ja, das, so verletzen wir keine andere Person nur körperlich. Und
Herausforderung gesucht und Herausforderung gefunden.
Genau.
Wir haben es ganz kurz benannt, Frau Makropoulou. Die Aussichten für Musik als Broterwerb, die sind für Harfenistinnen sehr, sehr schwierig. Es gibt ja so viele feste Stellen wie Orchester höchstens. Und wenn eine besetzt ist, dann ist sie auf Jahrzehnte besetzt. Nun fahren Sie mehrgleisig. Aber wie verändert es eigentlich das Verhältnis zur Musik, wenn es trotz guter Ausbildung und trotz guter Erfolge schwer ist, davon zu leben?
Ich glaube, Musik sollte keine Profession sein. Und nicht nur Musik, sondern alle die Kunst. Die Kunst sollte keine Profession sein. Ein Künstler sollte Kunst schaffen, weil er das muss und weil er, es ist einfach so ein, es kommt von innen und man sollte das kompromisslos machen und ohne Ziel auch, würde ich sagen.
Und mit Profession meinen Sie Broterwerb, ne? Das sollte man nicht nur um des Geldes willen tun.
Ja, und deswegen, ich kann sagen, dass ich das erste Mal, dass ich hundertprozentig Künstlerin gefühlt habe, war in diese Periode in diesen Lockdowns, wo ich einfach komponiert habe, weil ich das musste. Und ohne an ein Publikum zu denken, ohne an ein Label zu denken oder an die Menschen, die das hören werden. Es war nur einfach ein Bedarf.
Von Ihnen, ein Bedürfnis.
Ja, Bedürfnis, Bedürfnis.
Sie haben auch jetzt noch einen weiteren Weg für sich gefunden, nämlich die Musiktherapie. Wie kam es dazu?
Ja, durch eine Radiosendung.
Oh.
Radio war sehr oft für mich schicksalshaft. Gibt dieses Wort?
Ja, sicher. Wenn es
sehr gut.
Okay. Ich wusste nicht, dass wir im Radio so eine Bedeutung haben, aber wenn das für Sie das Schicksal mitgeprägt hat, den Berufsweg mitgeprägt hat, dass Sie Radio gehört haben, erzählen Sie uns doch gerne, warum.
Es war ein Podcast, glaube ich, oder eine Live-Sendung, ich weiß jetzt nicht mehr, aber es war auf jeden Fall Deutschlandfunk. Ich war in Berlin vor 2 Jahren, mit den Berliner Philharmonikern zu spielen. Und in der Pause habe ich mit meinem Kopfhörern ein bisschen Deutschlandfunk gehört. Und plötzlich kam eine Sendung, die über die Charité gesprochen hat und über dieses Institut Kein Täter werden. Und dieses Institut ist etwas Einmaliges in der Welt, wo Menschen, die unter Pädophilie leiden, behandelt werden.
Und man versucht
Und
zu verhindern, dass sie zu Tätern werden, indem
genau,
man
es ist.
vorab präventiv versucht, mit ihnen zu arbeiten.
Genau. Und das ist eine sehr frische Idee und eine sehr neue Idee, weil alle mit in die Bestrafung, also bis jetzt wurde die Bestrafung mehr, also das Ziel, um dieses Problem zu lösen. Und an die Prävention wurde nicht gedacht. Und ich war total fasziniert von der Logik dieses Konzeptes und ich habe dann gleich eine Mail geschickt, dass ich bereit wäre, etwas beizutragen, dass ich Musiker bin und bla bla bla. Und sie meinten, ja, wir haben schon an die Musiktherapie gedacht. Und ja, so habe ich angefangen, ein ganz neues Studium, ein Masterstudium, mein drittes Masterstudium in Holland. Es ist ein Fernstudium. Ja, und ich studiere Musiktherapie mit dem Ziel, etwas an diesem Programm später beizutragen.
Das finde ich sehr interessant, denn in der Musiktherapie geht es ja überhaupt nicht um die Verwirklichung ihrer eigenen, ich sag mal, klanglichen Träume, sondern es geht um Kommunikation mit Patienten, um denen zu helfen. Musik ist ja immer ein Kommunikationsmittel. Haben Sie denn schon praktisch ein wenig gearbeitet als
Ja.
Musiktherapeutin? Was haben Sie gemacht?
Ja, ich arbeite in einem Spital in Athen mit Teenagers, die suizidal, oh Gott,
Die selbstmordgefährdet sind.
sehr selbstmordgefährdet, genau, in der kinderpsychiatrische Klinik. Genau. Und auch mit autistischen Kindern habe ich schon gearbeitet. Ja, und nächstes Jahr fange ich ein Praktikum in den Gefängnissen in Tripolis. Tripolis nicht Ägypten, sondern wir haben auch ein Tripolis in Griechenland. Und das sind die Spezialgefängnisse, wo alle Sexualtäter gefangen sind. Und ich werde ein Praktikum machen, weil Musiktherapie gezielt mit dieser Zielgruppe, in diese Zielgruppe ist noch nicht sozusagen erforscht worden.
Wenn Sie schon Erfahrungen haben, also mit selbstmordgefährdeten Teenagern oder mit autistischen Kindern, was machen Sie da? Spielen Sie den Patienten was vor? Machen die selber Musik? Wie geht das?
Also es gibt viele verschiedene Techniken. Ich arbeite mehr von der psychoanalytischen Musiktherapie. Also es ist eine Branche, es gibt viele verschiedene. Und wir benutzen auch natürlich die Sprache und also man äußert sich auch mit Worten, aber auch mit Musik. Normalerweise improvisieren wir. Nee, ich spiele keinen sozusagen Tschaikowski auf der Harfe oder so. Ich habe nicht mal die Harfe dabei.
Also sie spielen nicht einfach vor, sondern sie regen die Menschen an, selber Klänge zu produzieren.
Ja, und ich spiele alle für andere Instrumente als die Harfe.
Sissi Makropoulo, Sissi Rada, erzählt uns von ihrem vielseitigen Lebensmix, klassische Harfe, elektronische Musik, Komposition, aber auch Windsurfen gehört dazu und der Wunsch, andere mit Musik therapeutisch zu begleiten. All das geboren aus Neugier, Vielseitigkeit und manchmal auch aus Schwierigkeiten. Frau Makropoulo, würden Sie denn sagen, bislang bin ich im Leben ganz gut durchgekommen?
Auf jeden Fall. Ich bin dankbar, dass ich geboren bin und ich bin auch dankbar auch für die schwierigen Zeiten, weil die immer zu etwas Gutes führen. Ja, natürlich gibt es Momente, wo man nicht so gut drauf ist, aber wenn man die Musik hat, ja. Es hilft sehr. Es ist, als ob man ein lebenlanges Therapie hat, ohne zahlen zu müssen.
Wofür sollen wir denn im Moment ganz besonders die Daumen halten? Was sollen wir Ihnen gerade wünschen?
Oh, sehr schwierig. Dass ich sehr nett, dass ich morgen eine gute Laune habe, so dass ich nett zu den anderen Menschen sein kann. Ja, ich glaube, das ist genug.
Frau Mokrapoulou, das war ein wunderschönes Schlusswort. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen, dass dieser vielseitige Mix, den Sie künstlerisch und auch pädagogisch betreiben, dass der Sie auf einer guten Spur hält und immer einen guten Wind für die Welle. Danke für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Auch, dass Sie die Herausforderungen angenommen haben, eine Stunde lang mit uns auf Deutsch zu reden. Vielen Dank und alles Gute.
Alles Gute für Sie.